Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten oder auch durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Das heißt, in der Person des Sohnes, nicht nur durch den Sohn, so steht in der Anmerkung der Elberfelder Bibel. Im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge oder des Alls. Dinge steht nicht im Urtext, habe ich mir angemerkt. Durch den er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seien. Ja, wie stellen wir uns das vor? Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Christus. Ich dachte so daran, das, was wir als höchste Strahlkraft wissen, ja, ist die Sonne, so im natürlichen Laser, abgesehen davon, aber die Sonne, die unser Leben ausmacht. Und Paulus, er blickte den Herrn heller als die Sonne. Die Ausstrahlung Gottes muss so groß und wunderbar sein, dass sie uns geschöpflich eigentlich gar nicht vorstellbar ist. Aus seiner Ausstrahlung heraus entsteht Schöpfung, entsteht Leben, entsteht letztlich das All. Nun, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Abglanz im Sinne von Ausstrahlung, steht auch in der Anmerkung. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt. Das trifft uns ganz persönlich. Und darüber dürfen wir anbetend und im Glauben es wieder, immer wieder ergreifen. Das sollen wir ja, die Verheißungen Gottes im Glauben ergreifen. Doch wenn wir ein Wort so lesen, dieses Wort ist ja enorm gefüllt, von den höchsten Höhen bis hin in die tiefsten Tiefen unserer Sündenverlorenheit hineingreift Gott in Christo Jesu und schafft uns zu neuen Menschen, zu Kindern Gottes. Hat er sich gesetzt zu Richten der Majestät der Höhe. Dies als Einleitungswort. Möchte ein Bruder doch mit uns beten, der Freimütigkeit hat, und dann singen wir ein Eingangslied.
Die Übertragung ist nicht so in Ordnung. Danke. Wir dürfen unser Thema nennen: Blicke in den Brief an die Hebräer. Die ersten Worte, die wir schon gehört haben, sind wert, wären wert, jedes einzelne von den sieben Worten näher anzusehen, mindestens mit einer Stunde. Bevor wir darauf eingehen, darf ich bekennen, wen ich für mich überzeugend als den Schreiber des Hebräerbriefes sehe. Für mich unmöglich ein anderer als der Apostel Paulus selbst. Wer wagt, solche Aussprüche schriftlich festzuhalten. Wie sie im Hebräerbrief vorliegen, der ist durch die Gnade Gottes befähigt, ein Schwert zu führen, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und das tritt nun im Hebräerbrief in besonderer Weise hervor. Nehmen wir ein Stichwort, das nur bei Paulus vorkommt und nur wieder hier im Hebräerbrief von gewaltiger Bedeutung, aus dem Begriff himmlisch, Uranios, kommt der Begriff dazu, Ep Uranios, also überhimmlisch. Überhimmlisch. Während Jesus in seiner Niedrigkeit zu den Söhnen Israels sagen muss, da kommt das Wort noch einmal vor, wenn ich euch die überhimmlischen Dinge verkündigen würde, ihr könntet es nicht verstehen und nicht annehmen. Ganz klar. Nur seine Jünger waren fähig, die Geheimnisse des Reiches hören und verstehen lernen zu können. Die Volksmassen vollständig unfähig, die Geheimnisse des Reiches zu verstehen. Wie viel weniger sie alle die Personalgeheimnisse, die Gott nur dem Apostel Paulus übermittelt hat, zur Verwaltung, wie viel weniger hätte Israel damals, auch die Zwölf, diese Geheimnisse Gottes, des Christus, des Evangeliums, der Gesetzlosigkeit und. Wie die 20 Geheimnisse alle heißen mögen, die Gott nur dem Apostel Paulus geoffenbart und geschenkt hat. Wenn dann in den letzten Worten dieses Briefes der Name der Person erscheint, von der Paulus sagt, mein einziger bester Mitarbeiter, zu dem er sagte, niemand verachtet eine Jugend namen Timotheus. Dieser Name erscheint in den letzten Worten dieses Briefes noch, Timotheus. Kann man auch mal sagen, sieh da, Timotheus. Der erscheint noch da. Ein zweischneidiges Schwert. Der ganze Brief. Es sind Worte vorhanden, von denen ich froh bin, dass die nicht an uns gerichtet sind, soweit wir keine Hebräer sind. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Manchmal sehr hart. Warum? Der Brief gerichtet an die Hebräer. Nicht an eine Ortsgemeinde, obwohl Paulus eine vor sich sieht in diesem Brief. Allgemein an die Hebräer. Ein Brief ohne Absender. Wenn es Paulus sein sollte, warum? Weil er wusste, wenn ich diesen Brief an diese Empfänger beginnen würde, wie alle meine übrigen Briefe, ich, Paulus, Apostel Jesu Christi, für euch, und jetzt müsst ihr schreiben für die Hebräer, das dürfte er gar nicht. In dem Sinne, wie es für uns gilt. Dann hätten ausgerechnet die hier genannten Empfänger gelesen, was Paulus, gar nicht gelesen oder Sturm gelaufen gegen diese Schrift. An die Hebräer, was sind das für Leute? Ein Urenkel von Noah, also ein Enkel von Sem, hieß nun einmal Heber. Und das ist der Vater aller Hebräer, Hebräer. Also ein Semite namens Heber. Und jetzt könnten wir dann für uns nachlesen, was hatte der für Söhne? Wie verzweigten sich die über die Erde? Und da würden wir staunen, wo es überall Hebräer gibt heute und was für Leute das sind und würden dann nicht mehr staunen, dass gerade unsere Hebräer Typen sind, Menschen sind, mit denen in ganz scharfer, klarer Weise gesprochen werden muss, wenn bei denen etwas erreicht werden soll. Gottgemäß. War zum Beispiel Esau oder Edom genannt, auch ein Hebräer? Antwort, ja. War der König Saul auch ein Hebräer? Waren alle die gottlosen Könige in Israel auch Hebräer? Antwort, ja. Und dieser Saul von Tarsus, wie nennt er sich? Ein Hebräer von Hebräern, oh weh. Reißender Wolf, der verschlingt, was ihm zwischen die Zähne kommt. Also, ein Hebräer von Hebräern, der kennt seine Leute, weil er sich selber durch die Gnade Gottes hat erkennen lernen müssen und erkannt hat. Und nun wagen kann, den ersten Platz der Sünder eingenommen zu haben, schriftlich festzuhalten. Unter allen Sündern bin ich der Vornehmste. Da ist er dann noch sehr freundlich zu sich selbst. Der Vornehmste. Schnaubend und mordend, dieser reißende Wolf gegen das Lamm und seine Herde. Die ersten sieben Worte hören wir noch einmal. Erstens, Gott hat ihn zum Erbe des Alls eingesetzt. Zweitens, Gott, der Vater, hat ihm die Ehre gegeben, den Gesamtzeitplan der Zeitalter mit ihren Inhalten zu schaffen, zu erstellen. Wenn also Jesus sich aller Göttlichkeiten, Herrlichkeiten der Gottgestalt entkleidet hat, sich völlig entleert hat und dann sagen kann, da unten, was Zeiten und Stunden betrifft, liebe Jünger, ist nicht eure Sache, das wissen nicht einmal die Engel im Himmel und auch der Sohn des Menschen nicht. Dann wissen wir jetzt, dass dieses Wort, auch des Menschen Sohn, weiß nicht um Zeit und Stunde, solange der Vater es ihm nicht auf jedem Schritt oder in seiner Kenntnis geoffenbart hat. Gilt nur für die Zeit seines irdischen Lebens, diese Unkenntnis. Darf ich noch einmal fragen, wenn ich so spreche, verstehen alle alles? Ja, bitte?
Manchmal zu laut.
Oh. Danke dir. Ja, richtest du die Lautstärke etwas neu ein? Dann spreche ich einfach so. Ist es jetzt besser, wenn ich so spreche?
Ja.
Danke. Nicht nur hat der Sohn des Höchsten die Ehre bekommen, das Weltall des Kosmos, der Schöpfung zu schaffen, nach den Gedanken des Vaters, sondern er hatte die zweite Ehre, den ganzen Zeitplan dazu zu erstellen. Den ganzen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Von Bruchteilen der Sekunde bis zu den Zeitaltern der Zeitalter. Drittens, seine Person strahlt die ganze Herrlichkeit Gottes des Vaters aus. Wir werden erinnert an Mose, wenn er aus jedem Zelt kam außerhalb des Lagers, wo der Herr persönlich mit ihm geredet hat, Jesus sich als Angesicht Gottes ihm vorgestellt hat, außerhalb des Lagers und er zurückkehrte, oder wo er immer Worte Gottes in der Gegenwart des Herrn hörte, kam er, dass sein Angesicht nur noch reflektierend strahlte. Und weil Mose nicht mehr in der Gegenwart des Herrn war, sondern sich von ihm entfernte, ihr entfernte, ließ seine Strahlkraft ab und tut mir leid, dass geschrieben steht, für Mose. Deshalb verdeckte er sein Angesicht vor dem guckenden Volk, weil er wusste, die Strahlkraft nimmt ab, damit das Volk nicht zusehen kann, wie die Strahlkraft bei ihm langsam aufhört. So steht geschrieben. Aha. Und nun Jesus Christus. In seiner Niedrigkeit hat er die Strahlkraft der Herrlichkeit des Vaters herabtransformieren lassen, darf ich sagen, auf Null. Ich stelle die Parallelfrage, mit wie viel Weisheit war Jesus befrachtet, als er als Knäblein in der Krippe in Bethlehem wimmerte. Mit wie viel Weisheit? Antwort: Wenn er als Zwölfjähriger im Tempel die hohen Priester gefragt hat, ja, warum muss jetzt das Lamm geschlachtet werden und so weiter. Und sie vermochten ihm nicht befriedigend zu antworten, staunen wir, dass er, da staunten sie von einem Moment an über die Antworten, die der Zwölfjährige den greisen hohen Priestern gab. Und dann lesen wir, wie er nun mit seinen Eltern endlich zurückkehrt. Und er nahm zu an Alter und Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Wenn er mit 12 Jahren an Weisheit zugenommen hat, wie viel hatte er dann mit 5 Jahren? Wie viel mit 2 Jahren? Wie viel in der Krippe? Viertens, der Prägestempel des Wesens Gottes. Der Abdruck des Wesens Gottes. Und all die Dinge, die waren in seiner Niedrigkeit hinter dem Vorhang seines Fleischleibes, wie die Schrift sagt, vorhanden, aber verborgen. Verborgen. Der Abdruck des Wesens Gottes. Fünftens, das Alltragend, das Alltragend, da steht das griechische Wort da, tapanta, tragend. Wir haben gestern Abend noch gehört, Altar stellt die Liebe Gottes und die Opfergabe die Gerichte Gottes dar. Haben gelernt, und die Liebe trägt alle Gerichte Gottes. Die Liebe heiligt alle Gerichte Gottes. Und die Liebe ist größer als alle Gerichte Gottes. Alles, was getragen wird, wird von einem bestimmten Ausgangspunkt getragen, auf einem Wege getragen bis an ein bestimmtes Ziel. So wunderbar ruht die ganze dämonisierte und in Irrtum verfallene Schöpfung in den Armen, am Busen der tragenden Liebe Gottes in Christo Jesu. Und da ändert die ganze Widerspenstigkeit und Teufelei und alles gar nichts daran. Wie viel trägt dann die Liebe, wie viel kann sie ertragen? Er trägt das All. An das von Gott bestimmte, an Herrlichkeit nicht mehr zu übertreffende Ziel. Wenn wir schon beim Ausdruck Tapanta sind, dann haben wir in diesem Hebräerbrief noch 2 Stellen. Die eine sagt aus, dass all ließ Gott schaffen, um des Sohnes willen, um dem Sohne ein wunderbarstes Geschenk zur Verfügung zu stellen. Um des Sohnes willen hat Gott durch ihn den Sohn das All erschaffen lassen. Und lässt es durch ihn getragen und verwaltet werden. Und auch dieser Ausdruck, das All, ist in dem Sinne nur dem Apostel Paulus anvertraut. Ta Panta. Was er da sonst noch zu sagen hat, haben wir noch irgendwo in Reserve bei uns. Das All tragend. Sechstens. Die Reinigung von Sünden hat er bewirkt. Und zwar durch ein einmaliges Opfer, in dem alle nach dem Buchstaben des Gesetzes vom Sinai bezeugten Opfer in vollkommenster Weise zusammengefasst waren, hat er ein für allemal die Reinigung einer ganzen Schöpfung von ihren Sünden bewirkt. So gründlich bewirkt, dass diese wunderbare Liebe unseres Gottes weder Böses noch Übertretung überhaupt noch zurechnen könnte. Das ist unserem Gott unmöglich, weil er auf Golgatha grundlegend, bilanzfähig, endgültig abgerechnet hat. Mit allem Bösen, allen Übertretungen und aller Feindschaft. Nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat, durch ein einziges Opfer. Siebtens, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät. Wo? In der höchsten Höhe, griechisch en hypseleus, in nicht mehr nennbaren Herrlichkeitshöhen, die außerhalb der Schöpfung sind, die in der Unendlichkeit Gottes erst zu finden sind, hat er sich zur Rechten der Majestät dort oben gesetzt. Er fuhr, ja, wie der Hebräerbrief uns bezeugt, an verschiedenen Stellen, und Paulus auf seine Weise, den Jüngern, die bei der Himmelfahrt Jesu dabei sein durften, konnten ihm zusehen, bis er von einer Wolke aufgenommen wurde und vor ihren Augen verschwand. Da hat Gott dem Apostel Paulus die Augen geöffnet von dem Moment an und schreibt im Hebräerbrief, er fuhr durch alle Himmel hindurch und über alle Himmel hinaus. Und sagt uns, wir sind nach unserem alten Menschen, jetzt kommt die göttliche Rechnungsweise, unser alter Mensch wurde von Gott in Christus mitgekreuzigt, unser alter Mensch. Der gehört ans Kreuz, sagt Gott, ja, aber in seiner wunderbaren Weise hat er die ganze alte Menschheit gleich Christus identifiziert mit ihr und auch mit der ganzen Schöpfung und den übrigen Geschöpfen. Wir sind da Erstlinge. Unser alter Mensch ist mit Christus am Kreuz gestorben. mit Christus von Gott begraben worden, existiert also nicht mehr vor Gott. Jetzt begreifen wir Paulus in den Worten in Kolosser 2 und 3. Was, ihr Kolosser? Was? Ihr benehmt euch ja praktisch, als lebtet ihr noch in dieser Schöpfung, noch in diesem Kosmos, noch in dieser Welt. Kolosser, habt ihr vergessen, um was es geht, was uns geschenkt ist? Sucht was, was droben ist, droben, nicht in den Himmel, wo Christus ist. Sinnet auf das, was droben ist. Denn euer Leben ist ja mit Christus verborgen in Gott. Das heißt erstens einmal, mitten in dem Licht, wo sonst niemand zukommt. Denn unser Gott und Vater wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Kein Geschöpf. Und unser neues Leben ist mit Christus verborgen in Gott drin. Entern. Mitten in dem Licht, wo sonst niemand zukommt. Unser Leben, das Gott, zu dem Gott uns gezeugt und geboren hat, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, wieder nach Hebräer, gezeugt und geboren aus Gott, ist dieses Leben mit Christus in Gott verborgen. Wir sind also mitten in die Schatzkammer, in die unendlichen Schätze der Weisheit und der Kenntnis des Wesens unseres Gottes und Vaters hinein versetzt. Wenn wir sinnen sollen über das, was da ist, vorhanden, wenn wir das nach dem trachten sollen, und wir haben den Eindruck, wir haben keine Ahnung, was ist denn da alles vorhanden? Antwort: Alle Einzelheiten, die Gott schon in der Stiftshütte des Mose hat anordnen lassen, in Niedrigkeit, Formen, Materialien, Farben, Gerüche, Maße, Gruppierungen, alles sind Schattenrisse vorerst der himmlischen Dinge. Und die himmlischen Dinge selbst haben auch nicht das Original, sondern die Original aller dieser Dinge auf der Erde, bleiben wir der Stiftshütte des Mose, sind in Herrlichkeit vorhanden mit Christus in Gott. Beweisführung dazu ist nötig. Während die Stiftshütte die Hütte Gottes unter den Menschen genannt wird, und die Hütte Gottes unter den Menschen war die menschliche Leiblichkeit Jesu, er hütete, er zeltete unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit. Die Jünger hatten den Blick in ihn hinein. Als eine Herrlichkeit des Erst- und Einziggeborenen des Vaters. Nachsinnen, während nun die Hütte des Mose die Niedrigkeitsleiblichkeit darstellt, in jedem Punkt, in jeder Phase, in jedem, was da alles genannt wird, stellt der Tempel Salomos grundsätzlich die gleichen Ordnungen, nur jetzt in Herrlichkeit und vergrößert, erweitert in jeder Hinsicht, stellt der Tempel Salomo schon den Herrlichkeitsleib des Christus dar. Und dann schenkt Gott dem Propheten Hesekiel noch einen Tempelbau, vorläufig nur die Baubeschreibung, sagen wir, für den wunderbaren Tempel, der im tausendjährigen Reich vorhanden sein wird. Der jetzige, bald kommende Tempel in Israel, der ist noch bescheiden, eine Zwischenphase, wie der war nach der babylonischen Gefangenschaft. Dieser Herrlichkeitstempel Hesekiels ist schon so groß, so beginnt die Erklärung, die Beschreibung, wie der Bau einer Stadt. Und der steht, kann nicht in Jerusalem stehen, dieser Tempel Hesekiels im tausendjährigen Reich, sondern der wird etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem dort stehen, wo die Berge Ebal und Gerizim waren. Dort, wo der Brunnen Jakobs steht, ungefähr an der Stelle, hat Gott einen Streifen vom Mittelmeer bis an den Jordan bestimmt, ein heiliges Gebiet. Und dort ist dieser wunderbare Tempel dann. So. Also, Niedrigkeit, Herrlichkeit, noch erweiterte Herrlichkeit. Und jetzt kam für mich ein Schreckwort. Steht das neue Jerusalem vor uns, wird näher beschrieben, und dann heißt ein Satz, und ich fand in ihr keinen Tempel. Oh, da war ich als Architekt traurig. Da hätte ich doch gerne geholfen mitbauen. Im neuen Jerusalem einen Tempel. Und ich fand keinen Tempel in ihr. Und jetzt kommt die Antwort. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Ah. Also, welches ist die größte Erweiterung der Stiftshütte bei Mose? Die Herrlichkeiten, unendlichen Herrlichkeiten, die in Gott vorhanden sind und im Lamme. Schattenrisse, Modelle für die Originalherrlichkeiten, die mit Christo in Gott verborgen sind. Also wenn wir wissen wollen, was dort alles an Herrlichkeiten vorhanden ist, bitte einmal die Beschreibung der Stiftshütte genau lesen. Und den Herrn mit jedem Wort bitten, schenk mir jetzt die Weisheit, dass ich das verstehe, dass ich das sehe. Oh, wunderbar. Und dann die Beschreibung des Tempels Salomos. Da kommt man schon beim Beschreiben selbst nicht mehr raus, da zu sehen. Beispiel nur, im Tempel Salomos, der war in den Maßen doppelt so groß wie die Stiftshütte, der Tempelbau selbst, hatte aber Etagen für die Wohnräume für die Priester. Und jetzt, bei Mose war ein Schaubautisch. Bei Salomo kommt man rein ins Heiligtum, da sind auf einer Seite 5 Schaubrottische und auf der anderen Seite auch 5, also 10 Schaubrottische. Also 120 Brote waren da, genau wie so 120 Brüder bei Pfingsten da waren, als der Geist auf sie kam. Die da am Throne Gottes ja 4 Cherubim sind, hat Salomo das ergänzt? Mose hat den wunderbaren Cherubin aus einem Talent Goldes herausgearbeitet, geschaffen, aus einem Talent Goldes sowohl den Sühnedeckel auf der Bundeslade und aus dem Sühnedeckel heraus die Cherubim der Herrlichkeit. Den Sühnedeckel überschattend. Sind also nur 2. Was macht Salomo? Salomo erstellt Bei Mose, die Hütte war 10 Ellen hoch, bei Salomo 20 Ellen. Jetzt erstellt Salomo zwei weitere Cherubim aus Olivenholz, Ölbaumholz, wieder Söhne des Geistes, überragend mit ihren Flügeln, so. Und so weiter, und so weiter. Und was da für Materialien waren. Und dann im Vorhof ein großes ehernes Meer. Ringsum zwei Reihen von Rindern und Koloquinten. Und das ehrne Meer ruhte auf 12 Rindern. 3 nach Osten, 3 nach Westen, 3 nach Norden und 3 nach Süden. Was andeutend, das ehrne Meer stellt das Meer der Nationen dar, die dem Gericht verfallen sind. Die 12 Rinder aber, die dieses eherne Meer tragen, stellen die 12 Stämme Israels dar, die die dem Gericht verfallenen Nationen zu tragen haben, nachdem ganz Israel gerettet sein wird. Liebe Geschwister, ich bewege mich immer noch im Hebräerbrief. Immer noch im Hebräerbrief. Jetzt verstehen wir, Neues Jerusalem, kein Tempel, waren alles nur Schattenrisse, Modelle, Vordarstellungen vergänglicher Art. Aber alles sind die Dinge, die mit Christo in Gott verborgen sind. Jetzt verstehen wir, wenn Paulus uns zumutet, ich hoffe, wir seien auch Kolossalchristen, Kolosser, denen er wagen konnte, gewaltige Dinge zu offenbaren, zu schreiben, dass er den Kolossern, von denen er warten konnte, nachdem Gott sie und uns in seine eigene unendliche Schatzkammer versetzt hat, dass wir uns da umsehen, was da vorhanden ist, und nicht mehr auf die Dinge da unten. Ein Hypseleus, Mehrzahl, nicht nur in den Überhimmeln, hört nie auf, hört nie auf. Aber einen Ort gibt es in der göttlichen Unendlichkeit, wird dem Apostel Paulus geoffenbart, nicht nur der Ordnung nach, mit dem Wort dritter Himmel, sondern gleichzeitig Originalparadies, in das Paulus entrückt worden ist, welches Erlebnis er in der dritten Person beschreibt, nicht wissend, ob sein Leib dabei war oder nicht, hörte er Dinge, sah er Dinge, die der Mensch gar nicht aussprechen kann und darf. Hypseleus, in höchsten Höhen und doch ein Originalparadies, von dem das irdische Paradies von Adam und Eva nicht mal ein rechter Schattenriss war. Und zu diesem irdischen Paradies genannt, ging ein Strom aus von Eden. Ja, bitte, heißt es im Hebräischen. Das Paradies, Adam und Eva, ging ein Strom aus von Eden, um dieses Gärtlein zu bewässern. Und nachdem das Gärtlein den durchgelöscht hatte und bewässert war, teilte sich dieser Strom von Eden in 4 Ströme. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, Jesus Christus in Niedrigkeit, äußerlich sich bewegend in dem Vorhang, alle Herrlichkeit in ihm verborgen, verdeckend, Schritt für Schritt, Haltung für Haltung, Wort für Wort, war er immer in Gott, dem Vater, zu Hause in dieser Herrlichkeit. Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selbst. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Warum erwähne ich das jetzt, dieses Pauluswort? Weil ein Bruder mich gefragt hat, was ich mich vorher selber auch schon gefragt habe, wie kann dann Jesus am Kreuz rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Gott in Christo war, indem er die Welt mit sich versöhnt hat. Antwort: Diese Trennung zwischen Gott und Jesus Christus war umso schmerzlicher, als es eine Trennung in der intimsten, innersten Herrlichkeit von Vater und Sohn vollzogen wurde. Gott war immer noch an Christo am Kreuz, auch als er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er konnte das nicht mehr wahrnehmen. Nun, Hebräer 1 und 2. Geben sich alle Mühe, das heißt, der Heilige Geist, der Geist Christi und Gottes, die hier sprechen, geben sich alle Mühe, den unvorstellbaren, klaffendsten Unterschied, der besteht zwischen dem einzigen Sohn Gottes, den er gezeugt und geboren hat, und allen Engeln und ihren Herrlichkeitsstufen, seines Kosmokratoren oder Fürstentümer oder Gewalten oder und. Welche Gott ja nach Psalm 82 eines Tages vor sich versammelt hat, offenbar die höchsten Würdenträger im ganzen Weltall verschiedener Gattungen und Stellungen und Ordnungen. Ich drücke mich so aus, meine Herren, ich ernenne euch alle von jetzt ab als Götter. Ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Da wusste jeder, das sind keine frommen Worte. Das sind keine Worte, die die ganze Christenheit auf der Erde abgelehnt hat und aufgelöst hat, dass es Götter gibt und Söhne des Höchsten gibt. Aber zu welchen dieser Majestäten hat Gott je gesagt, ich habe gesagt, du bist mein Sohn, und jetzt? Heute habe ich dich gezeugt und geboren. Also worin liegt der klaffende Unterschied? Alle diese Götter und Söhne des Höchsten sind noch ein Werk der Hände Gottes. Kennen wir das Gleichnis oder das Erlebnis Vom Acker des Töpfers oder von dem Töpfer, dessen Werk, das er gebildet hatte, unter seinen Händen missriet zuerst. Die sind alle missraten. Ja, wer ist schuld? Bitte ja, nicht ihr Schöpfer. Ja, nicht der Töpfer. Denn das ist ein sehr beweglicher Ton da. Der hat noch etwas in sich selbst. Der kann nämlich noch wollen, was er will, und überlegen, was er will, und dann sich noch entscheiden, wie er will. Gewaltigster, wesenhafter Unterschied zwischen dem einen, einzig gezeugten und erstgeborenen Sohn Gottes. Muss die ganze Engelwelt abtreten. Ich repetiere hier, was ich hier nicht zum ersten Mal sage und zu sagen habe. Liebe Geschwister, wo wir irgend im Worte Gottes von einem Engel lesen, Zwischenbemerkung, sind wir leider belehrt worden, das sei gelegentlich der Herr Jesus, einer dieser Engel. In keinem Fall. Wenn irgendein Engel erscheint, dann ist nie der Herr Jesus selbst. Ja, Bruder Muhl, was ist denn der, von der die Ehre hat, dass er Engel des Herrn genannt wird? Ist das nicht etwa auch nicht der Herr Jesus? Gar nicht der Herr Jesus. Sondern, jetzt, zwei Kapitel Hebräer an die Hebräer. Warum? An die Hebräer, haben die mit Engeln etwas zu tun? Ist etwa Israel das auserwählte Volk aller Hebräer unter die Herrschaft von Engeln gestellt worden? Haben heilige Engel die Ehre gehabt, ein Gesetz anzuordnen, auf Israel zu legen, das einen Menschen verurteilt ohne Barmherzigkeit? Ja. Lukas 1, der hohe Priester räuchert im Heiligtum und draußen betet das Volk im Vorhof. Plötzlich erscheint der Engel des Herrn, oder ein Engel des Herrn, gibt ihm Kunde, dass er und seine betagte Frau noch einen Sohn, und den sollen sie dann Johannes nennen, also der Täufer, dass sie den noch geschenkt bekommen. Und zum Glück, als nun dieser Engel des Herrn Abschied nimmt von Zacharias, dem Hohenpriester, stellt er sich noch vor: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. War das der Herr Jesus, der Gabriel? Antwort: Nein. Das war ein erschaffener Erzengel namens Gabriel und wird erst vorgestellt in Lukas 1 als Engel des Herrn. Ich bin zäh. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, und die gibt Jesus Christus nicht seinem geliebten Johannes weiter, sondern Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm Christus gab, durch seinen Engel sendend, hat Jesus Christus mittels eines Engels, nicht eines, sondern seines Engels sendend, das war ich wieder der Engel des Herrn, dem Johannes mitgeteilt. Warum kann Jesus nicht mehr sprechen persönlich mit seinem geliebten Johannes? Weil die Dinge, um die es hier geht, nicht dann nach dem Herzen Gottes und nicht am Herzen Jesu Christi und nicht nach dem Herzen des Heiligen Geistes sind.
weil das alles weitere Anträge der heiligen Engel sind, die damals die Ehre hatten, die Anträge zum Gesetz vom Sinai zu stellen. Hat Gott nun noch zur ausführenden Behörde erhoben. Eine wunderbare Parallelstelle, dass Josef ein Modell für Christus ist, wissen wir alle. Und dort am wunderbarsten, wo wir meinen, dort kann es nicht stimmen, so ist nämlich immer. Solange er harte Worte mit diesen Hebräern sprechen musste, hat nicht er persönlich mit ihnen geredet, er war wohl gegenwärtig, aber immer durch einen ägyptischen Sprecher. Bildlich gesprochen jetzt auf Offenbarung 1, Josef Christus, nicht persönlich mit seinen Brüdern geredet, sondern durch einen Ägypter. Der Ägypter war der Engel in dem Fall. Aber in dem Moment, wo ausgerechnet der Juda, der damals gesagt hat, Brüder, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da umbringen, jetzt kommen die Händler, da können wir doch einen Gewinn machen. Ausgerechnet diesen Juda, Neues Testament Judas genannt, wenn er zitiert wird, der Vater der Juden, ausgerechnet den Gott die Zeit der Demütigung Josefs, die vielen Jahre, weiß nicht, 15 oder 20 Jahre, hat Gott diesen Juda so geschüttelt und gerüttelt und gedemütigt. Sie kommen zurück mit dem Becher des Josef im Sack des Benjamin. Oh, weh, oh, weh. Keiner wagt ein Wort vor dem hohen Herrn, bringt kein Wort hervor, nur einer namens Juda. Mein Herr, entbrenne nicht in seinem Zorn. Ich bin für den Jungen bei meinem Vater Bürger geworden. Und wenn der nicht mit zurückkäme, dann müsste ich zuschauen, wie mein greiser Vater mit Schrecken in den Scheol hinabfahren muss. Da konnte Josef sich nicht mehr halten. Und das erste Wort hieß, Ägypter raus! Und jetzt spricht Josef selber. Aha. Jetzt konnte er seinem Herzen freien Lauf lassen. Für einen Ägypter war das eine Wonne, diesen hebräischen Kleinviehhirten so recht die Meinung sagen zu können. Aha. Hebräer. Wunderbar. Josef, Christus, bitte. Wenn wir lesen von einem Engel, mit dem schließe ich, noch mit einer herrlichen Aussage, wo das Wort Gottes Israel sagt, ich sende einen Engel vor euch her. Da war schon Zuchtrute. Ich sage euch, ich warne euch, hütet euch vor ihm, denn er wird eure Sünden nicht vergeben. Ist das der Herr Jesus, dieser Engel? Bitte schön. Und wo wir Engel lesen, bitte nie mehr den Herrn Jesus sehen wollen. Sonst haben wir Hebräer 1 und 2 aufgelöst. Und wenn wir uns das sagen lassen, was hier steht, aufnehmen, ins Herz nehmen, bewegen, darin befestigt werden, unerschütterlich, dann haben wir auf eine Frage 1000 Antworten, währenddem wir die Dinge ablehnen, wir auf 1000 Fragen nicht eine befriedigende Antwort haben. Amen. Jetzt habe ich mal geschumpfen. Ihr Lieben, wunderbar.
Ich darf noch kurz ein Wort aus Hebräer 11 anschließen, das uns zeigt, wie Gott tiefste Geheimnisse enthüllt durch den Briefschreiber, wenn er sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn dann der Glaube des Christus uns offenbart, wer dieser Gott ist, und dass nicht wir ihm gefallen können aufgrund unserer Leistung, unserer Anstrengungen, sondern dass, weil Gott seinen Sohn sandte, er uns erlöst hat und wir in diesem Erlösungswerk ruhen und wandeln dürfen, dann haben wir durch diesen wunderbaren Glauben den Zugang zum Vater. Und ich meine auch, das müsste uns immer wieder deutlich werden, ich bin dankbar dafür, denn es gibt heute viele Botschaften, die gesetzliche Akzente haben und damit auch in Engelsdienste hineinkommen. So wie bei Kolosse, so am Ende dieser Tage ganze Bewegungen, die, ohne dass man es registrieren kann, unter Engelregie stehen. Und die lieben Frauen mögen mir verzeihen, es hat mal jemand gesagt, da wo Visionen, Frauen und Engel auftauchen, Vorsicht. Darum wollen wir alle eins sein in Christus, wo uns die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet. Und der Glaube rechnet immer mit dem, was in Christus geschehen ist, mit dem ganzen Heil. Und Hebräer 11 zeigt, dass alle sogenannten Glaubenshelden immer wieder auf das antworten, was Gott zuerst getan in Christus vollbracht hat. Da gab es auch einige im alten Bunde, die durchschauen konnten. Und wir denken vor allen Dingen an Abraham, diesen wunderbaren Gottesmenschen, den auch Apostel Paulus in Römer Kapitel 4 uns aufzeigt. Ich bin dankbar, dass wir hier dieses Unterscheiden lernen dürfen, möchten wir das nie vergessen. Denn in Christus haben wir die Weisheit Gottes erfahren, seine Gerechtigkeit, seine Heiligung und seine Erlösung. Und dann dürfen wir wegsehen von dem Tun und dürfen hinschauen zu dem, was getan ist. Zwei Buchstaben können gewaltige Unterschiede hervorrufen. Eine Frau kam zu einem Seelsorger und er sagte, Ihre und meine Religion unterscheiden sich durch zwei Buchstaben. Bei ihnen heißt tun, tun, tun und meine heißt getan. Die Erlösung in Christus schenke und vermittle uns das immer wieder, sodass wir, auch ein Wort aus dem Hebräerbrief, eingehen dürfen in seine Ruhe. Hebräer Kapitel 4. Darum erst ruhen, sitzen, dann wandeln und standhalten, das ist wieder das Thema des Epheserbriefs. So gibt es wunderbare, herrliche Beziehungen, die Gott uns hier aufdeckt. Amen. Ja. Wir wollen uns im Gebet noch zum Herrn wenden. Du treuer Gott und Vater, wir sagen dir nun Dank auch für dieses Wort, dass wir einen Blick hinein tun durften in diesen wunderbaren Brief, dass wir aber dich schauen durften. Du, der einzig Gezeugte, der Erstgeborene, du, der du uns auch erlöst hast, wir preisen dich dafür und dass wir nun deine Brüder genannt sein dürfen. Weil wir wiedergeborene Menschen sind, hab du Dank für dieses Heilsangebot, für diese unaussprechliche Gnade und Liebe. Wir beten dich an, unser Gott und Vater. Ehre sei deinem Namen. Und nun lass nun auch die nächsten Versammlungen dazu dienen, dass wir deine Herrlichkeit schauen. Und das wirst du uns in Gnaden gewähren. Amen.
Thank you. Amen.